Radio
Free FM!
Fabian, schön, dass du Zeit gefunden hast. Natürlich am Anfang, was war eigentlich der Auslöser, um zu sagen, ich schreibe genau dieses Buch?
Das ist im Grunde, hat mich das immer schon ein bisschen, sage ich mal, aufgeregt, wenn Personen sagen, okay, ja, Sport und Politik, das muss man einfach trennen und lass doch bitte die Politik aus dem Sport raus oder politisiert jetzt bitte nicht diese Fußballspiele und so. Das hat mich immer ein bisschen gestört, weil ich immer selbst gesehen habe, ich gehe selbst leidenschaftlich gern in Stadion und bin dann aber oft einer derjenigen, der sich teils mit den Geschehnissen auf der Tribüne nicht weniger zumindest auseinandersetzt, als mit dem, das auf dem Spielfeld passiert. Also mich hat da immer schon interessiert, was halten die für Banner hoch, wer kommt denn da ins Stadion, welche Gruppierungen kommen da rein. Und ich war einfach immer der Meinung, dass wenn da teilweise zigtausende Leute in einem Stadion stehen, dass die nicht einfach ihre politische Meinung wie in einer Garderobe abgeben, sobald sie ein Stadion betreten, sondern sie sind auch immer weiter noch politische Personen. Das ist die eine Seite, die Fans, aber auch, mich hat es immer interessiert, quasi, wenn politische Gesten, politische Zeichen gesetzt wurden auf Spielfeldern, in Pressekonferenzen etc. Und diese Verbindung aus Sport und Politik, die wollte ich einfach einmal aufschreiben, was es da so alles gibt und eben ein bisschen dieses Argument entkräften, dass Sport komplett unpolitisch ist. Und das war eigentlich der Hauptbeweggrund, dieses Buch zu schreiben.
Ich denke ja, eins der ganz großen, zum ersten, oder anders gesagt, als das Thema zum ersten Mal richtig hochgekocht ist, war ja auch in Deutschland, war dann einfach auch durch den Football, durch das Niederknien, wo dann auf einmal wieder politische Statements gesetzt worden sind. Dann ja selbst der Olympiaverband Angst hatte, dass jetzt immer mehr politische Meinungen in die Sommerspiele einfließen. Dann hast du natürlich Katar parallel und dann gehst du, wie du eben gesagt hast, in die Kurve und dann heißt es immer so schön, ja, bitte lass doch die Politik aus dem Sport. Dieses Buch würde es A nicht geben, wenn es keine Politik im Sport geben würde und wenn der Sport nicht hoch politisiert würde. Gibt es da eine Geschichte, wo du jetzt im Nachhinein, auch nachdem das Buch jetzt ja im Druck war etc., die dich nicht losgelassen hat, weil du so verblüfft warst?
Ja, wie du sagst, es gibt aktuell, wird es glaube ich ganz vielen Menschen bewusst, dass Sport immer auch eine politische Komponente hat. Und ich sage bewusst immer auch und nicht nur manchmal oder meist, weil wir auch in den niedrigeren Ligen etc. einfach eine Art Politisierung haben. Also es ist natürlich ist es auch politisch, wenn du in Deutschland heißt es Kreisliga oder die unteren Ligen, bei uns ist es die Gebiets- oder die Bezirksliga, wenn du da spielst und dann gibt es rassistische Äußerungen von Mitspielern oder auch von Fans. Deshalb, und ich glaube eben, Katar ist jetzt aktuell brandaktuell, aber es hat immer schon sehr politische Momente gegeben. Denken wir nur an die Olympischen Sommerspiele 1936 in Berlin, damals, wo Hitler der Welt zeigen wollte, was für ein offenes Deutschland es an sich sei, das da diese Olympischen Spiele ausrichtet. Aber was mich schon sehr beeindruckt hat, und das habe ich immer schon so ein bisschen vermutet, aber ein Kapitel, wo mir das speziell aufgefallen ist, ist jetzt, wie China in Afrika und im Rest der Welt Stadien baut. Und man denkt sich, okay, warum machen sie das? Und es ist wirklich seit den 1970ern ist es losgegangen mit dem ersten Stadion damals in der Mongolei. Und mittlerweile gibt es wirklich Dutzende, fast 100 dieser Freundschaftsstadien in aller Welt, die einfach komplett vom chinesischen Fiskus finanziert worden sind, teils mit chinesischen Ressourcen gebaut worden sind und wo es für die Staaten, in denen es gebaut wurde, auf den ersten Blick nur Positives hat. Ich meine, du hast ein riesiges Infrastrukturprojekt und jemand geht her und sagt, hey, ich würde dir das gern schenken, ich würde das gern bezahlen und ich stelle dir das Ganze auch noch auf die Beine. Klingt ja super. Aber was steckt dahinter? Das sind natürlich das immer das, was so nachfolgend kommt. Und da gibt es interessante Karten, wo man auch sieht, wenn man es mal vergleicht, wo sind Stadien gebaut worden in Afrika und wo hat es vielleicht China ein strategisches Interesse dort, gute Beziehungen mit dem Staat zu haben, weil man eventuell eine Marinebasis erschaffen will, weil es vor der Küste Ressourcen gibt. Und das ist so ein bisschen die Ablösung, Ablösung ist vielleicht das falsche Wort, aber eine weitere Komponente dieser Banda-Diplomatie, die man vielleicht gekannt hat, dass alle Zoos der Welt irgendwann einen Banda geschenkt bekommen haben von der chinesischen Regierung und da ganz erfreut waren. Und dann sind halt immer im Nachhinein diese Forderungen gekommen, ja, und es wäre jetzt schon wichtig, dass ihr die Beziehungen zu Taiwan langsam herunterfahrt oder ganz kippt und so. Und das ist total interessant, wie da mit Fußballstadien internationale Diplomatie, aber auch internationale beinharte Geopolitik gemacht wird. Das ist schon sehr spannend, finde ich.
Ja, ist auch schön, das, also schön in Anführungsstrichen, ne, zu sehen, dass es eben diese Thematiken auch außerhalb von Katar und schon viele Jahre früher gab. Denn natürlich im Jahr 2022 liegt eben der Fokus gerade auf Katar. Da gab es dann eben jetzt auch ja in diversen Dokus die Leaks und auch alles Mögliche mit der französischen Regierung und Katar. Und jetzt sieht man auch Hugo Lloris, der dann sagt, nee, ich trage keine Regenbogen-Kapitänsarmbinde, wo man sich dann auch fragt, ja natürlich wegen den Beziehungen zwischen Katar und Frankreich, die dadurch entstanden sind. Aber alles läuft ja unter so einer riesen Bubble. Das Thema natürlich auch Sportswashing. Die großen normalen, in Anführungsstrichen, am normalen Wirtschaftskreislauf teilnehmenden Produktionsstätten benutzen das Wort Greenwashing. Und im Fußball oder halt eben auch im Sport gibt es eben dieses Sportswashing. Ja, auch damit hast du dich ja auch intensiv mit beschäftigt.
Absolut. Und das ist wirklich ein total spannendes Phänomen, das wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten erleben. Und das ist eben auffällig oft solche autoritäre Staaten, Persönlichkeiten, Herrscher, die in diesen Staaten teils autoritär regieren und sich denken, okay, wie kann ich mein Image in der Welt etwas aufpolieren? Weil offensichtlich hat die Weltgemeinschaft einige Probleme mit der Art, wie ich Politik mache. Wie kann ich die denn, sage ich mal, so ein bisschen ja, Sportswashing könnte man auch so ein bisschen Softwashing irgendwie bezeichnen. Wie mache ich die einfach, dass sie mir freundlicher gegenüber gesinnt sind? Und da gibt es wirklich ein paar spannende Beispiele. Wenn ich da etwa an Aserbaidschan denke, Aserbaidschan kennt man jetzt bei uns meist nur für, sage ich mal, den Krieg gegen Armenien, die sie führen. Man weiß, sie haben viel Öl und viel Gas. Aber ansonsten ist vielen Leuten Aserbaidschan kein Begriff. Aber jetzt hat man damit begonnen, zum Beispiel die Formel 1 groß zu machen in Baku. Baku war auch ein Austragungsort der Europameisterschaft im letzten Jahr. Und man hat sogar bei der U17-Europameisterschaft der Mädchen, hat man damals für die Eröffnungs- und die Schlussshow Jennifer Lopez und Shakira eingeladen, also absolute Weltstars, wo man sich denkt, okay, rentiert sich jetzt das wirklich für diese, sage ich mal, doch recht kleine Veranstaltung, eine U17-Europameisterschaft im Fußball der Mädchen, ist jetzt nicht der große Medienrummel, wenn wir ehrlich sind. Und trotzdem stecken die da wahnsinnige Ressourcen rein, um dann einfach auch besser dazustehen im Endeffekt. Eben Aserbaidschan ist ein gutes Beispiel, aber auch Russland. Putin ist ein Großmeister, sage ich mal, des Sportswashing. Er hat den ersten Formel 1 Grand Prix wieder nach Russland geholt. Er hat es geschafft, dass die Welt die Olympischen Spiele in Russland ausrichten lässt und auch die Fußball-WM, alles in einer Dekade, wo Russland mehrere Kriege geführt hat. Man darf nicht vergessen, 2008 hat Russland Georgien damals überfallen. 2014 war der Überfall und eigentlich der Beginn des Krieges in der Ukraine. Und trotzdem sind dann 2018 hat die Fußball-WM stattgefunden. 2000, 14 war Sochi, Winterolympia. Also das ist alles in einer Dekade entstanden, wo eigentlich extrem Russland eigentlich zusehends isoliert wurde in der internationalen Gemeinschaft, auf der politischen Ebene, aber wo sie im Sport extrem große Erfolge erreicht haben. Gleichzeitig hat während wirklich unmittelbar nach dem 5:0 Eröffnungsspielsieg gegen Saudi-Arabien, den Russland damals gefeiert hat bei der Heim-WM, sind innenpolitisch total unpopuläre Entscheidungen getroffen worden. Also zum Beispiel eine Erhöhung des Pensionsantritts oder Rentenantrittsalters in Russland. Und so hat er sich einfach gedacht, okay, die sind gerade alle mit Fußball beschäftigt, das Land ist gerade im Freudentaumel, drücken wir das schnell durch. Und Sportswashing, einer der absoluten Meister und vermutlich die Goldmedaille, hätte sich in den letzten Jahrzehnten einfach wirklich Katar verdient, die es wirklich geschafft haben, international extrem bekannt zu sein, auch in vielen Teilen der Welt großes Renommee zu bekommen und das halt, sage ich mal, bewusst in Kauf genommen. Die haben schon damit gerechnet, dass es da Kritik aus Europa hageln wird. Aber in vielen Teilen der Welt, war glaube ich auch selbst überzeugt, dass sie das durch einige Reformen vielleicht klein halten können, aber sich einfach auch, wie wir jetzt wissen, wie du gesagt hast, durch super Recherchen von einigen Kolleginnen und Kollegen, sei es jetzt Spiegel, Guardian etc., dass sie sich einfach die Gunst einiger wichtiger, entscheidender Personen erkauft haben mit Geld, seien es jetzt Sportfunktionäre, Politiker oder ähnliches. Und das ist wirklich, was wir in Katar die letzten Wochen gesehen haben, es ist natürlich die Reinform. In den letzten Monaten und Jahren gesehen haben, ist die Reinform des sogenannten Sportswashings, ja.
Wenn wir jetzt gerade schon prominent über Katar sprechen, also wirst du in irgendeiner Funktion oder auch privat die Spiele verfolgen?
Es ist so, ich gelte ja als einer der Fußballnarren bei uns hier im Standard bei der Tageszeitung, bei der ich arbeite. Und wir haben uns entschieden, oder der Sport hat sich besser gesagt entschieden, auf sehr, sehr kritische Art und Weise die Vergabe und auch die Fußball-WM bisher zu berichten. Wir werden auch in dieser Funktion, da werde ich ein wenig aushelfen. Also wir werden schauen, wie schaut es vor Ort aus. Also wir haben einen Kollegen, der vor Ort ist. Ich werde ein wenig bei den Live-Tickern unterstützen. Also ich werde da auch hinschauen. Ich fühle mich auch, ich muss mir das ein bisschen so anschauen, was passiert da, wie versuchen sie das zu verkaufen. Ich werde es also in dieser Form verfolgen zum Teil die Spiele. Ich habe zum Beispiel die erste Lesung meines Buchs genau auf das Datum des Eröffnungsspieles gelegt, um sozusagen eine Alternative zu bieten. Und es wird absolut jetzt nicht so die klassische Freude, die Vorfreude ist überhaupt nicht da, die ich normalerweise verspüre vor so großen Events. Ich werde kein Public Viewing mit meinen Freunden veranstalten. Wir werden uns es auch nicht so in gewohnter Manier jetzt ansehen. Wobei ich finde es super für jeden, der was sagt, okay, ich boykottiere das, ich schaue mir das gar nicht an, absolut unterstützenswert, ja, aber ich finde jetzt auch nicht, dass ich in der Position bin, jemanden zu sagen, hey, du sollst das unbedingt boykottieren, weil ich finde es schon auch ein bisschen schwierig, wenn man bei solch großen Fragen dann die Verantwortung auf den Endkunden quasi abwälzt. Das erinnert mich so ein bisschen an die Klimadiskussion, wo man zu Personen sagt, hey, du darfst jetzt aber keine Avocado mehr essen, weil ich denke mal, man hätte da schon viel früher anpacken müssen bei den großen Verbänden, bei den großen Sponsoren, die hätten die Macht gehabt. Wenn Deutschland, Brasilien, England vor 4 Jahren gesagt hätte, hey, passt auf, egal was passiert, wir werden in Katar nicht spielen, dann ist da ganz was anderes los. Der einzelne Boykott des einzelnen Westeuropäers ist absolut begrüßenswert, aber wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr den großen Unterschied machen. So ehrlich müssen wir uns leider sein. Trotzdem ist es natürlich zu unterstützen, aber ich glaube, dass es schon auch leider auch viele Personen in der Welt einfach so hinnehmen würden, dass es halt, sagen wir mal, quasi andere Kulturen, andere Sitten, es werden einige so denken, leider. Und ich glaube, es wird nicht diese katastrophalen Einschaltzahlen in Katar geben.
Ist ja auch interessant mittlerweile, allein ja schon durch die Vergabe der Rechte an Fernsehgeldern, ist ja schon das ganze Turnier mit ordentlich gewinnbringenden Zahlen ausgestattet. Ich glaube, seit 2010 war das ja eben der Fall, dass der Ticketerlös eigentlich gar keine Rolle mehr auch gespielt hatte, weil da einfach die Gelder schon so weit drin waren. Doch, bevor wir noch komplett abdriften und alles aus dem Buch rausspoilern, über das Thema Sportswashing, lass mal noch über eine Geschichte, besser gesagt über zwei Geschichten sprechen, denn wir haben es ja schon angesprochen, Fußball, dann haben wir natürlich auch Golf- und Bowling-Legenden aus lupenreinen Demokratien in deinem Buch. denn Kim Jong-il ist auch nochmal vertreten in einem einzelnen Kapitel bei dir in einer Geschichte, wo es nämlich darum geht, dass er zum einen ein Wahnsinns-Golf-Profi gewesen sein muss, wo es eventuelle Fragen gibt und natürlich auch im Bowling sehr, sehr erfolgreich war. Und da sind wir beim nächsten Thema, wie die Politik auf den Sport eingreift, in dem dann auch gerne mal ein Machthaber sehr, sehr positiv für das Volk dargestellt wird als der größte Macher seiner Jahre und seiner Geschichte wahrscheinlich.
Genau, und ich stelle da zu Beginn des Kapitels die Frage, wer der größte oder die größte Sportlerin oder Sportler aller Zeiten ist. Und da gibt es so die allgemeinen Diskussionen, ist es vielleicht Muhammad Ali oder ist es doch Michael Jordan oder ist es doch Pelé oder Serena Williams, die quasi die Tenniswelt lange dominiert hat, oder ist es Messi, Ronaldo? Und da ist es schon spannend, wenn man so sich bisschen einlässt darauf, dann kommt man vielleicht drauf, okay, vielleicht ist doch der Diktator Kim Jong-il einer der größten Sportler aller Zeiten. Wenn man der nordkoreanischen Propaganda glaubt, was man natürlich auf keinen Fall tun sollte. Es ist wahrscheinlich das Kapitel mit den mit Abstand mit den meisten Wahrscheinlichkeits- und Möglichkeitsformen, weil es einfach so unfassbar schwierig ist, gesicherte Informationen aus Nordkorea zu bekommen. Deswegen steht in den Kapiteln meistens sollte, angeblich, vermutlich etc. drinnen. Man muss das natürlich alles mit einer gewissen Prise Humor, aber auch mit einer ordentlichen Prise Skepsis nehmen, eben vor allem, weil Kim Jong-il zu diesen sportlichen Höchstleistungen, sage ich mal, aufgestiegen ist, zu einer Zeit, wo der normale Sportlerkörper eigentlich eher schon in Richtung Sportlerpension oder sich ja in den Ruhestand gesetzt hat quasi. Nordkorea ist einfach ein wahnsinnig tolles Beispiel, wie man sieht, wie ein totalitärer Staat versucht, seinen Führer wahnsinnig gut dastehen zu lassen. Und das Kim Jong-il bei seiner ersten Bowling-Runde aller Zeiten im Alter von 53 Jahren ein perfektes Spiel mit 300 Punkten, also 12 Strikes, abliegt, ist natürlich absolut utopisch. So ein Talent kann niemand sein, geht nicht. Es war eben zu der Eröffnung der neuen Bowling-Arena und natürlich kommt da der Führer und natürlich spielt er ein perfektes Spiel. Alles andere wäre in Nordkorea undenkbar. Und es ist auch ganz witzig, es gibt ja, ich habe das damals immer schon mal gehört, okay, Kim Jong-il hat anscheinend bei seiner ersten Golfrunde aller Zeiten 5 Hole-in-Ones geschlagen. Es gibt sogar Stories, wo er anscheinend 11 Hole-in-Ones geschlagen hätte. Das hat man sich halt immer so gesagt. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und bin wirklich draufgekommen, okay, es haben wirklich, jeder hat natürlich gesagt, okay, das ist wohl nicht zu glauben, aber trotzdem haben diese Story mit den 5 Hole-in-Ones absolute Qualitätszeitungen in aller Welt, sei es jetzt von New York Times, BBC, haben die quasi alle übernommen mal, so haben gesagt, ja, Nordkorea sagt halt, er habe 5 Hole-in-Ones geschlagen damals. Und ich habe mich dann ein bisschen damit befasst und gedacht, okay, wie ist es dazu gekommen? Und da ist ganz interessant, da hat es eben einen Golfjournalisten, einen ehemaligen Golfspieler selber, der war mal in Nordkorea unterwegs, hat da ein Hobbyturnier gespielt in Pyongyang. Und war dann wirklich auf dieser Range, wo damals auf Kim Jong-il zu dieser utopischen Höchstleistung von 34 Schlägen für eine komplette Runde Golf bei einem Par 72, was natürlich absolut unmöglich ist und nie jemand schaffen wird. Das kann man wirklich so sagen. Und da ist er dann draufgekommen oder hat halt mit jemandem gesprochen, der damals anscheinend dabei war bei dieser phänomenalen Runde. Und natürlich hat man damals schon wahnsinnig getrickst, weil jeder, der zum ersten Mal beginnt, Golf zu spielen, weiß, wie schwer es ist, den Ball überhaupt einmal zu treffen, der vor dir liegt. Das glaubt man ja kaum. Und da hat dann gesagt, ja, und man hat natürlich ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen getrickst bei seiner Scorecard, bei seiner Finalen, aber er glaubt noch dazu, dass sie gesagt haben, oder dass sein Caddy quasi reingeschrieben hat, okay, ja, das war eins über Bar, sagen wir mal eins über Bar, weil das ist ein relativ gutes Ergebnis und wirkt nicht vielleicht komplett utopisch, schreiben wir mal eins über Bar. Und diese Scorecard mit 5x1 über Bar, was, sage ich mal, für einen Kim Jong-il immer noch unmöglich, aber für einen Golfprofi durchaus möglich ist, diese Scorecard wurde dann weitergeleitet sozusagen an das Propagandaministerium, das Nachrichtenministerium, wie auch immer man es nennen will, in Nordkorea, und die haben noch nie gesehen, wie beim Golf gezählt wird offensichtlich, und haben dann gesehen, 5x1, das sind 5 Hole-in-Ones. Hole-in-One haben sie schon mal gehört, und so ist dann, hat die Legende quasi ihren Lauf genommen, und dann war es eh schon zu spät zurückzurudern, weil in Nordkorea gibt es keine Berichtigung oder irgendwelche Korrekturen, und schon gar nicht, wenn es dann zum Missgunst des Führers käme und so. Und ja, das ist einfach ganz witzig. Es zeigt einfach, wie dass so totalitäre Staaten nicht mal vor den absurdesten sportlichen Höchstleistungen zurückschrecken. Und es geht ja in genau denselben Ton weiter. Sein Sohn, der aktuelle Machthaber in Nordkorea, Kim Jong-un, dem würden ja ähnliche quasi Wunder nachgesagt, wo nachher schon im Alter von 3 Wochen gehen hätte können und mit 3 Jahren Auto fahren hätten können und dann als 9-Jähriger den Geschäftsführer einer internationalen Yachtbauerfirma bei einer Segelregatta geschlagen hat. Also kompletter Blödsinn, aber in Nordkorea zieht man es halt einfach beinhart durch.
Ist auf jeden Fall, ja, man sieht es ganz schön, wie da halt eben auch rumgetrickst wird, auch eben gerade an diesem Kapitel. Eine Sache noch, die haben wir vorhin kurz mal angeschnitten, und zwar das Thema ja auch Rassismus in den unteren Ligen, Rassismus im Allgemeinen, und du wirfst einen Begriff in den Ring, zwar den positiven Rassismus. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist ein ganz spannendes Kapitel. Da bin ich eigentlich zum ersten Mal während meiner Bachelorarbeit, habe ich mich mit Antirassismus in österreichischen Fußballstadien beschäftigt drauf. Und dann, als ich die Literatur gelesen habe, bin ich auch zum ersten Mal über diesen Begriff des positiven Rassismus gestolpert. Haben wir doch auch noch nicht so viel vorstellen können. Aber habe mich dann eben ein bisschen näher damit befasst dann. Und damit meint man eigentlich so stereotypische Beschreibungen von Personen, die irgendwie nett gemeint sind, im Endeffekt aber doch eben nur Stereotypen oder Rassismen sind. Also blöd gesagt, wenn man jetzt sagt, jeder Asiate kann gut rechnen oder ist ein Genie, dann ist das vielleicht ein Kompliment, aber man sagt halt quasi, man steckt wieder alle Personen, nur weil sie irgendeiner Herkunft sind, in eine bestimmte Schublade, ob die jetzt in dem Fall eben positiv ist oder negativ. Ja, also dieser positive Rassismus, der wird vielleicht nicht zunächst als solcher gekannt, ist aber doch eine Form der Vereinfachung der Welt und eben ein in Schubladen stecken. Und das sehen wir eben ganz oft beim Fußball auch. Und zwar ganz oft werden, das ist mir auch selber in meiner Fußballkarriere von Trainern gesagt worden, okay, schau, da ist, wird jetzt, keine Ahnung, spielen wir gegen ein paar, das sind ein paar Südländer quasi in dem Team, die sind doch alle so ballverliebt und alle so Triplanskis und so, die müssen wir einfach bearbeiten, weil es wurde so quasi, was immer so mitgeschwungen ist, dann zucken die eher aus, die heißblütigen Südländer. Gleich wie man immer sagt, okay, jeder, der aus vom afrikanischen Kontinent stammt, sei so ein Bulle oder sei so ein richtiger Stier oder werden dann fällt dann sehr oft, sage ich mal, in diese Tiervergleiche hinein. Das war zum Beispiel bei Lucio, hat man immer wieder gesagt, das war, ich glaube, Wolf Fuß, der zum ersten Mal gesagt hat, so, jetzt trabt sie los, die brasilianische Einmann-Büffelherde über Lucio. Klingt im ersten Moment witzig, ist immer wieder verwendet worden, aber im Endeffekt sind solche Vergleiche mit Tieren, vor allem wenn wir dann sehen, dass es im Sport immer wieder zu Rassismusvorwürfen kommt, weil schwarze Spieler etwa mit Affen verglichen werden, weil sie quasi stark sind etc., aber eben kein Gehirn hätten oder nicht so schlau wären wie wir weißen Europäer. Und da gibt es wirklich einige statistische Auswertungen, die das belegen, dass schwarze Spieler sehr oft mit diesen körperlichen Attributen gelobt werden. Auf gleiche Weise werden dann die europäischen oder sage ich mal die kaukasischen, die weißen Spieler eher für ihre Spielintelligenz etc. gelobt und oder für ihre taktische Disziplin. Und man sagt dann immer, es gibt immer wieder solche Experten, die dann sagen, okay, ja, diesen afrikanischen oder südamerikanischen Spieler, der hatte erstmal durch die deutsche Schule gehen müssen, quasi, um zuerst dem einen richtigen Fußballer zu machen und dem Fußball beizubringen. Und das sind oft so Sachen, die gesagt werden, recht schnell. Und wenn man da sich aber ein bisschen mehr hinterfragt, sagt man, okay, ist es vielleicht doch nicht so nett gemeint, wie man es im ersten Moment vielleicht sich denkt und so. Und ich glaube, das ist einfach, da ist einfach ein bisschen Selbstreflexion gefragt, so ein bisschen über das nochmal nachdenken. Stecke ich da jetzt vielleicht Leute, oder mit Sicherheit, wenn es mir passiert, stecke ich Leute zu Unrecht in eine Schublade, weil woher wir kommen, sagt nichts über unsere Intelligenz aus. Das ist einfach unbestritten. Und gleich so können sich europäische Athleten auftrainieren und körperliche Attribute anderen voraus sein und so. Und da, das ist eher so ein Selbstreflexionskapitel, wo man einfach denkt, okay, vielleicht sollte man sich öfter mal ein bisschen fragen. Und ich glaube, jeder von uns hat sich bei diesen Stereotypen schon erwischt. Und meine Befürchtung ist einfach, dass es von diesen liebgemeinten Stereotypen oftmals ein kurzer Weg ist, ein Katzensprung zu diesem gefährlichen Rassismus. Muss überhaupt nicht heißen, dass jeder rassistisch ist, der jetzt solche Sachen schon einmal gesagt hat. Ich glaube, das ist sehr, sehr vielen Personen schon einmal passiert, aber das sollte einfach ein bisschen dazu anregen, dass man sich da vielleicht ein bisschen kritischer hinterfragt und da vielleicht ein bisschen vorsichtiger ist.
Weitere Anregungen auf insgesamt 224 Seiten gibt es dann ab morgen Freitag in den Buchläden zu kaufen. Interessant ist ja auch, ne, angefangen als Praktikant in der Redaktion, erscheint dort jetzt sein erstes Buch im Katapult Verlag. Auch nicht schlecht.
Das zweite.
Ja, stimmt, klar, schon. Das zweite. Ach, wir hatten ja schon die Grenzen ja auch schon.
Genau, und jetzt geht es um 33 Sportereignisse, die Welt verändern. Also, ja, danke für die Einladung. Es hat Spaß gemacht.
Ich sag auch vielen lieben Dank dir und natürlich, das letzte Wort des Interviews, das gebührt immer meinem Gaste.
Das letzte Wort, ja. Sport ist politisch.
Der beste Sender in Ulm, weil da meine Mama ist.